Gott ist gut.
Und wir haben ein gutes Jahr hinter uns. Wenn auch ein bewegtes Jahr, wenn wir auch viele Menschen verloren haben, die uns am Herzen liegen. Wenn auch in der Welt um uns herum nicht alles gut ist. Ich hätte meine Predigt zum Jahresrückblick heute auch mit all den Katastrophen auf das letzte Jahr beginnen können. Da sind viele Dinge passiert. Der Tod von Alexei Nawalny, das Attentat auf Donald Trump und die Wahl zum Präsidenten, dieser Pager-Angriff auf die Hezbollah, den Israel durchgeführt hat, gegen Ende des Jahres noch die Befreiung Syriens von Bashar al-Assad oder ganz zum Ende des Jahres das Flugzeugunglück in Südkorea und dieser Terrorangriff in den USA mit dem Van. Ich habe das ganz bewusst nicht getan, weil ich glaube, was wichtiger ist als das, was da draußen in der Welt an Durcheinander und Chaos passiert, ist das, was Gott in unserem Leben tut, hier und heute und in diesem vergangenen Jahr und in dem Jahr, das bevorsteht. Wenn wir auf das Jahr 2025 blicken, das jetzt noch ganz jung ist, dann muss ich sagen, kann uns das einige Unsicherheiten oder Sorgen bereiten. Wie geht's weiter? Was bringt das neue Jahr? Was hält die Zukunft bereit? Aber auch, was hält deine Zukunft persönlich bereit? Wir wollen gerne vorausplanen. Wir wollen wissen und berechnen, weil wir Unsicherheiten nicht gut aushalten. Ungewissheit. Was wird passieren, wenn jetzt Trump zum zweiten Mal Präsident wird? Was hat das für einen Einfluss auf die Welt? Oder wie geht es in der Ukraine oder Palästina weiter? Was wird aus China, Syrien, Pakistan? Welche Naturkatastrophen erwarten uns? Wie entwickelt sich die Wirtschaft in Europa weiter? Das sind alles Fragen, die uns beschäftigen können. Aber dann vielleicht auch Fragen wie: Werde ich Ende 2025 noch denselben Job haben? Oder werde ich dann einen haben, wenn ich jetzt keinen habe? Wie entwickelt sich mein Gesundheitszustand? Oder wird mein krebskranker Angehöriger Weihnachten 2025 noch erleben? Gott hat uns zwar nicht im Ungewissen darüber gelassen, was mit dieser Welt geschehen soll, aber er ist nicht so auf Details eingegangen, wie wir uns das vielleicht wünschen würden. Insbesondere als Adventisten, die wir ja in unserem Namen die Wiederkunft Jesu tragen, sind wir vielleicht versucht, genaue Zeitpläne oder sogar Fahrpläne aufzustellen, was, wie, wo und wann genau passiert, bevor Jesus wiederkommt. Und ich glaube, auf diese Gedanken können wir viel Zeit und auch viele Sorgen verwenden. Ich glaube aber nicht, dass es das ist, was Gott möchte. Ich glaube nicht, dass Gott möchte, dass wir uns Sorgen machen um die Zukunft. Wie lange geht es noch mit dieser Welt? Wie lange dauert es noch, bis Jesus wiederkommt? Das hat auch die Jünger von Jesus beschäftigt. Und nicht zuletzt finden wir diese Frage am Ende des Johannesevangeliums. Und mit diesem Abschnitt heute möchte ich einige Minuten mit euch mich beschäftigen. In Johannes Kapitel 21, ganz am Ende dieses Evangeliums, das wir letztes Quartal studiert haben. Ihr könnt das gerne in euren Bibeln auch aufschlagen. Ich werde verschiedene Texte aus anderen Passagen auch lesen, aber es geht vor allem um diesen Abschnitt. Johannes Kapitel 21. Und ich habe hier die Verse 15 bis 17 bereits vor einigen Monaten für eine Predigt betrachtet. Diese Situation, wo Petrus Jesus zum ersten Mal wieder ganz persönlich und auch intim begegnet, nachdem Petrus Jesus verraten hatte, dreimal und dann von diesem krähenden Hahn daran erinnert wurde, dass Jesus ihm das vorausgesagt hat, begegnete Petrus hier Jesus und Jesus fragt ihn dreimal, hast du mich lieb? Und am Ende bringt er ihn so auf behutsame Weise zu dem Bewusstsein, dass Petrus Jesus zwar vielleicht verraten hat, Jesus aber deswegen kein bisschen weniger seinen Freund liebt und sogar etwas Großes mit ihm vorhat. Aber um diesen Abschnitt soll es heute nicht gehen, sondern mit dem, was danach passiert, wollen wir uns beschäftigen. Ich lese den Abschnitt in Johannes Kapitel 21, die Verse 18 bis 25. Dort steht, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wo du hin wolltest. Wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Das sagte er aber, um anzuzeigen, mit welchem Tod er Gott preisen würde. Und als er das gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. Petrus aber wandte sich um und sah den Jünger folgen, den Jesus lieb hatte, der auch beim Abendessen an seiner Brust gelegen und gesagt hatte, Herr, wer ist es, der dich verrät? Als Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus, Herr, was wird aber mit diesem? Jesus spricht zu ihm, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Da kam unter den Brüdern die Rede auf, dieser Jünger stirbt nicht. Aber Jesus hatte nicht zu ihm gesagt, er stirbt nicht, sondern wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Dies ist der Jünger, der dies alles bezeugt und aufgeschrieben hat, und wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist. Es sind noch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Wenn aber eins nach dem anderen aufgeschrieben werden sollte, so würde, meine ich, die Welt die Bücher nicht fassen, die zu schreiben wären. Diese Frage, wann kommt Jesus wieder, hat seine Jünger beschäftigt, nachdem er in den Himmel aufgefahren ist. Und auch hier finden wir diesen Gedanken, der sich in ihren Herzen verankert hat, Johannes wird nicht sterben, bis Jesus wiederkommt. Sie haben gedacht, sie werden das wahrscheinlich alle noch miterleben, aber mindestens Johannes wird es noch erleben, dass Jesus wieder zurückkommt. Und ich glaube, dass dieser jüngste Jünger von Jesus hier ganz am Ende seines Lebens ganz bewusst diesen Text ans Ende seines Evangeliums schreibt. Weil, wie mir scheint, er der letzte noch lebende Apostel von Jesus war und weil er wusste, dass Jesus nicht so bald wiederkommen würde, wie sie erhofft hatten. Nicht zu seinen Lebzeiten und wie ihm Jesus auch offenbart hatte, auch noch nicht so bald danach. Johannes hatte ja von Jesus selbst die Offenbarung empfangen und darin einen Blick bis zum Ende der Menschheitsgeschichte erhalten. Wann kommt Jesus und was bedeutet das für diese Welt und für uns? Vor einigen Tagen, als wir in Österreich mit unserer Verwandtschaft zusammengesessen sind, da war meine Schwägerin und ihr Sohn am Tisch und auch Timothée und Cornelia. Und dieses kleine Kind, ich glaube, er ist jetzt 4 Jahre alt, er kann schon alleine essen, ohne Lätzchen. Und das hat Cornelia gelobt. Sie hat gesagt, wow, das kannst du schon. Und dann hat Timothée gesagt, ich kann das auch schon. Aber dann ist ihm etwas in den Sinn gekommen, was wir immer wieder schon versucht haben und offensichtlich erfolgreich versucht haben, unseren Kindern zu vermitteln. Er hat gesagt, ich kann das auch schon, Aber einen Augenblick später hat er gesagt, aber es geht gerade nicht um mich. Und ich glaube, das ist es auch, was wir in diesem Abschnitt finden, in dieser Begegnung zwischen Jesus und Petrus, bei der Johannes dabei war. Petrus möchte wissen, was wird mit diesem, was geschieht mit diesem. Und Gott sagt zu ihm, es ist nicht deine Geschichte. Folge du mir nach. Das ist es, worum es geht. Darauf zählt es. Und dann hat Timothy noch etwas anderes zu mir gesagt. Er hat gesagt, Papi, das war in einer anderen Situation, glaubst du, dass ich 84 Jahre alt werde? Und ich habe gesagt, das kann schon sein, von der durchschnittlichen Lebenserwartung her und so, je nachdem, wieso? Dann hat er gesagt, Papi, wenn ich 84 Jahre alt werde, dann lebe ich noch im Jahr 2100. Das Jahr 2100 hört sich für mich an wie Science Fiction. Aber was, wenn Jesus wirklich erst 2100 wiederkommt? Oder 2200? Oder 2500? Das können wir uns kaum vorstellen. Jesus sagt, von dem Tag und jener Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel im Himmel, sondern allein mein Vater. Jesus, als er Mensch war hier auf Erden, wusste nicht einmal selbst, wann seine Wiederkunft sein würde. Und vielleicht möchte man aus diesem Text dann ableiten, naja, den Tag und die Stunde nicht, aber vielleicht können wir ja das Jahr voraussagen zumindest. Ich bin mit solchen Voraussagen eher zurückhaltend. Gerade im Blick darauf, dass die ersten Jünger von Jesu zumindest 2000 Jahre daneben lagen mit ihrer Einschätzung. Und ich glaube auch, kein Adventist hätte sich Ende des 19. Jahrhunderts träumen lassen, dass wir im Jahr 2025 noch auf der Welt sind. Jetzt sind es bald 200 Jahre nach der großen Enttäuschung. Aber Fakt ist, eine Tatsache, an der wir im Glauben festhalten, irgendeine Generation wird die letzte sein. Vielleicht sind wir es, vielleicht sind unsere Kinder es, vielleicht unsere Enkelkinder. Es wird eine letzte Generation auf dieser Welt geben. Und für viele dieser Menschen wird es selbst dann überraschend sein, was passiert. Jesus sagt, wachet, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Und er sagt ihnen auch voraus, wie es in den Tagen Noahs war, so wird auch das Kommen des Menschensohns sein. Denn wie sie in den Tagen vor der Flut aßen und tranken, heirateten und verheirateten, bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging und es nicht bemerkten, bis die Flut kam und sie alle dahin raffte, so wird auch das Kommen des Menschensohns sein. Hier wird ein ganz normales Leben von ganz normalen Menschen beschrieben, die nicht vorbereitet waren. Und es heißt auch an einer Stelle, wenn sie sagen, Friede, Friede, es hat keine Gefahr, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen, wie die Wehen eine schwangere Frau. Es gibt also auch diese Aussagen, dass es für manche Menschen ein Zustand des Friedens sein kann. Keine Gefahr, kein Unheil, kein Unglück. Aber wie lässt sich das mit anderen Aussagen zusammenbringen, wie jener in Matthäus 24, wo es heißt, es wird dann eine so große Trübsal sein, wie sie nicht gewesen ist vom Anfang der Welt an bis jetzt und auch nicht wieder werden wird. Da ist von Menschen die Rede, die überrascht werden, die sich im Frieden vielleicht der Wiederkunft Jesu gar nicht bewusst gewesen sind. Da ist die Rede aber auch von Menschen, die unter schrecklichem Leid leben. Ich frage mich manchmal, ob bei der Wiederkunft Jesu für alle Menschen unbedingt der gleiche Zustand herrschen muss. Oder ob vielleicht auch beides zugleich wahr ist. Und das würde auf unsere Zeit heute sehr gut passen. Da gibt es Menschen wie uns, die alles haben, und doch oft nichts. Und dann gibt es Menschen, die nichts haben, die alles verloren haben und doch das Wichtigste gefunden. Gott hat gesagt, was sein Wunsch und sein Wille für uns ist. Er hat einen Plan für uns. Und dieser Plan ist völlig unabhängig davon, wie turbulent es in der Welt um uns hergeht. Ganz egal, was für Katastrophen die Welt erschüttern, ganz egal, was noch alles passiert, bis Jesus wiederkommt, Gott hat einen Plan für dich, für jeden von uns. Und dieser Plan ist derselbe, ganz egal, ob es noch kurz dauert oder noch Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte, bis Jesus wiederkommt. So wie Petrus wollen auch wir wissen, Herr, was wird aber mit jenem? Was ist mit all diesen Menschen? Was tust du, Gott, mit diesen armen, verletzten, flüchtenden Menschen in Katastrophengebieten? Was wird mit ihnen? Aber auch zu uns sagt er, folge du mir nach. Das ist das Wichtigste. Und so wie auch zu Beginn des Dienstes von Petrus hat er gesagt, er erinnert ihn in gewisser Weise an das, was er ihm am Anfang schon gesagt hat, bei seiner Berufung, als er sprach, folgt mir nach und ich will euch zu Menschenfischern machen. Unser Auftrag ist ganz klar, wir sollen Jesus nachfolgen und wir sollen Menschen für die Liebe Gottes gewinnen. Und er sagt auch zu uns, das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch der Unzucht enthaltet. Wir wissen auch, dass ein Leben nach den Geboten und nach dem Willen Gottes sein Plan für uns ist. Und diese Veränderung wird im Römer Kapitel 8 beschrieben, wo es heißt, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Das ist Römer 8, 28 bis 30. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind, denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bild seines Sohnes gleich zu sein. Damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen, und die er berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Das ist der Wille Gottes für uns, dass wir ein Leben an seiner Seite führen, dass wir ein Zeugnis sind für andere Menschen, dass wir ein Vorbild sind, dass wir Gott und andere lieben, Jesus nachfolgen. Aber was wird mit diesen? Was ist mit den Menschen in diesen anderen Ländern? Was ist mit den Opfern von diesen Flugzeugangriffen und Flugzeugabstürzen und Terrorangriffen? Was ist mit den Kindern, die irgendwo sterben, oder mit den Frauen, die entführt werden? Was ist mit diesen? Gott, wie kannst du das zulassen? Das ist eine Frage, die uns beschäftigt. Und gerade wenn wir so viele Nachrichten über Leid in anderen Ländern hören, dann ist das unweigerlich eine Frage, die wir uns stellen. Warum, Gott, lässt du das zu? Und ich glaube, auch zu uns sagt er, was geht es dich an? Folge du mir nach. Und dabei können wir ja die Spannung, in der wir leben, nicht ausblenden. In meiner Predigt heute soll es ja nicht darum gehen, dass wir uns hier einfach gut gehen lassen und wir ignorieren, was da draußen in der Welt passiert, und das Leid soll uns einfach nicht berühren, weil Hauptsache wir haben es gut mit Gott. Das ist nicht meine Aussage. Wir leben in dieser Spannung, dass wir einerseits dazu berufen sind, das Leid anderer Menschen zu lindern. In jeder Form und an jedem Ort, wo es uns möglich ist. Menschen, die auch aus der Not kommen, auch geflüchtet sind aus anderen Ländern, hierher aufzunehmen, ihnen Liebe zu schenken, ihnen ein neues Zuhause und Sicherheit zu geben. Jesus beschreibt das ja in diesem Gleichnis sehr deutlich mit dem König, der sagt, ihr habt mich besucht, ihr wart für mich da, ihr habt mir zu essen gegeben, ihr habt mich gekleidet, ihr wart im Gefängnis. Das sind ganz praktische Möglichkeiten, das Leid anderer zu lindern. Und doch hat Gott mit jedem Menschen auf dieser Welt seinen eigenen Weg. Und wir können uns nicht in die Erlösung anderer Menschen einmischen. Wir sollten hier zurückhaltend sein und uns bewusst sein, Gott hat seinen eigenen Weg mit jedem Menschen. Als Petrus hier am Ende vom Johannesevangelium diese Begegnung mit Jesus hat, muss er sich als der größte Versager der Welt gefühlt haben. Ich glaube nicht, dass er Jesus in die Augen blicken konnte. Ich glaube, dass er in diesem Moment über sich selbst verzweifelt war, weil er sich selbst so sehr enttäuscht hat wie Jesus. Und ich glaube, dass Petrus in diesem Moment, wenn er auf sein eigenes Leben vorausgeschaut hätte, nichts Gutes gefunden hätte. Weil wie soll jemand, der so versagt hat, noch irgendetwas in seinem Leben zustande bringen? Ich glaube, er hat sich zutiefst als Versager gefühlt. Aber Jesus begegnet ihm und Jesus, nachdem er diese Begegnung hatte und ihn Stück für Stück wieder zurückgeführt hat zu seiner Liebe, ihm sein Vertrauen ausgesprochen hat, zu sagen, hüte meine Lämmer und weide meine Schafe, macht Jesus etwas, dass das, was zuvor passiert ist, fast noch übersteigt. Er sagt ihm, Petrus, du wirst das tun, was du geglaubt hast, dass du fähig wärst zu tun am Beginn. Denn was Petrus gemacht hat, war ja nicht falsch. Als er gesagt hat, Herr, selbst wenn alle dich verlassen, ich bleibe bei dir. Das war ja nicht falsch, dass Petrus so gesagt hat. Er hat ja den Willen im Herzen gehabt. Aber er war nicht in der Lage dazu, das zu tun. Aber dann kommt Jesus zu ihm und sagt, ich sage dir, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wo du hin wolltest. Wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Das sagt er aber, um anzuzeigen, mit welchem Tod er Gott preisen würde. Und als er das gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. Jesus sagt Petrus, dein Ende wird anders sein, als du denkst. Du wirst am Ende das tun, von dem du am Anfang geglaubt hast, dass du es kannst. Du wirst mich verherrlichen. Du bist sogar bereit, du wirst sogar für mich in den Tod gehen. Das, was du zuerst nicht geschafft hast, wirst du durch meine Kraft bewältigen. Du wirst Gott die größte Ehre geben, die möglich ist. Petrus ehrt Gott mit seinem Tod. Aber der Blick von Jesu bleibt nicht auf Petrus, sondern er richtet sich weiter auf Johannes und auf seine Jünger und auf die, die danach kommen. Und in dieser Auseinandersetzung mit der Frage, was wird aber mit jenem, wo Jesus über Johannes sagt, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Johannes, als der wahrscheinlich letzte lebende Jünger Jesu, ist nicht geblieben bis zur Wiederkunft Jesu. Er hat nicht gelebt, er ist nicht unsterblich irgendwo verblieben. Also hatte Jesus das einfach nur so dahergesagt? Hat Johannes sich am Ende seines Lebens gedacht, jetzt erlebe ich diese große Enttäuschung, dass das nicht wahr war, was Jesus gesagt hat? War das einfach nur so eine Floskel von Jesus? Nein, natürlich nicht. Es ist wahr, was Jesus vorausgesagt hat über Johannes. Es ist sogar buchstäblich wahr, was er gesagt hat. Johannes ist geblieben und er wird bleiben bis zur Wiederkunft Jesu. Durch das, was er in der Offenbarung für uns aufgeschrieben hat und vor allem auch durch das, was er in seinem Evangelium über Jesus Christus offenbart hat. Diese Botschaft der Liebe, die so tief ist wie in keinem anderen Evangelium. Johannes bleibt bis zur Wiederkunft hier auf dieser Welt durch das, was er geschrieben hat über Jesus. Was für eine wunderbare Erfüllung von dem, was Jesus vorausgesagt hat. Jesus hat einen größeren Plan, nicht nur für Petrus und Johannes, sondern für jeden einzelnen von euch. Einen größeren Plan, als ihr euch das vorstellen könnt. Und ich glaube, vieles werden wir erst im Rückblick auf dieses Leben auf Erden realisieren. Was Gott alles bewirkt und bewegt hat durch uns und unsere Liebe zu unseren Mitmenschen. Und am Ende, damit komme ich zum Schluss, beschließt Johannes sein Evangelium mit den Worten: Dies ist der Jünger, der dies alles bezeugt und aufgeschrieben hat, und wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist. Es sind noch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Wenn aber eines nach dem anderen aufgeschrieben werden sollte, so würde, meine ich, die Welt die Bücher nicht fassen, die zu schreiben wären. Und ich habe diesen letzten Vers oft gelesen und gedacht, ja, das ist ein schönes literarisches Stilmittel, das Johannes hier verwendet. Er sagt, ja, also Jesus hat so viel getan, das kann man gar nicht alles aufschreiben. Aber eigentlich könnte man ziemlich viel aufschreiben von dem, was ein Mensch in 3,5 Jahren tut. Vermutlich würde das einige Bücher füllen, aber eine sehr detaillierte Biografie, die kann man durchaus in ein Regal stellen. Also wahrscheinlich könnte man das aufschreiben, alles, was Jesus gesagt hat. Aber auch hier haben wir eine tiefere Erfüllung von dem, was Johannes schreibt. Denn Jesus ist ja seit dem Moment seines Todes und seiner Auferstehung jeden Augenblick der Menschheitsgeschichte da gewesen. Jesus hat unendlich viel getan im Leben von jedem einzelnen Menschen, der jemals gelebt hat. In jedem Augenblick ist er mit dir und mit jedem Menschen auf der Welt. Wenn wir all diese Dinge aufschreiben müssten, die Jesus auf dieser Welt tut, dann wäre das tatsächlich unmöglich, weil es so vieles ist. So viele Menschen, so viele Momente, wo er da war. Und er ist auch jetzt da. Er ist auch heute und hier in diesem Moment da. Und so wird auch das kommende Jahr 2025 unter seinem Segen stehen. Wir dürfen ihm auch in diesem folgenden, kommenden Jahr uns anvertrauen und ihm nachfolgen. Und weil das so ist, gibt es nichts auf der Welt, was uns verunsichern könnte. Halleluja, danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Wer kann die großen Taten des Herrn alle erzählen und sein Lob genug verkündigen? Amen.